HR Info Wirtschaft.
Die Sonne scheint, der Frühling lockt uns nach draußen. Wir wollen vorm Café in der Sonne sitzen, durch die Stadt bummeln, Eis essen gehen, ein Konzert besuchen, Pläne für den Urlaub machen. Aber leider wird sich der Alltag von den meisten von uns in der nächsten Zeit wohl hauptsächlich in den eigenen vier Wänden abspielen. Wegen Corona wird das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt. Es gilt eine weltweite Reisewarnung, Fitnessstudios und Geschäfte zu, Eltern haben Betreuungsprobleme, weil Schulen und Kitas ebenfalls geschlossen sind. Viele Arbeitnehmer dürfen gar nicht mehr ins Büro und Selbstständige haben Existenzängste.
Also ich halte einige Monate durch mit dieser Situation, dann sind aber meine Ersparnisse weg.
Ganz ehrlich, Albtraum auch für die Kinder. Wie beschäftigt man 5 Wochen Kinder nur zu Hause?
Wir wissen nicht, wann und ob wir nach Hause kommen können. Pauschalreisende werden aktuell Flüge zur Verfügung gestellt. An uns Individualreisende wird hierbei nicht gedacht.
Welche Rechte habe ich als Verbraucher in Zeiten von Corona? Was muss ich als Arbeitnehmer beachten? Und wo bekommen Selbstständige jetzt Unterstützung her? HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. Corona hat Reisende in dieser Woche mit voller Wucht erwischt. Es gilt eine weltweite Reisewarnung. Reiseveranstalter mussten zusehen, dass sie ihre Kunden vorzeitig heimholen, wie dieser Ankömmling am Frankfurter Flughafen berichtet.
Wir haben eine AIDA-Kreuzfahrt gemacht, sind dann in Barbados gestrandet, quasi hängen geblieben, weil keine anderen Häfen in der Karibik uns mehr aufnehmen wollten oder durften. Die haben Kontingente bei der Lufthansa eingekauft und uns jetzt alle ausgeflogen, bevor morgen wahrscheinlich der Luftraum für die zivile Luftfahrt irgendwie weltweit wohl geschlossen wird.
Nicht immer gelingt das so reibungslos. Die Bundesregierung muss deutsche Urlauber teils selbst zurückholen. Und schon vorher waren viele an ihrem Urlaubsort von Ausgangssperren, geschlossenen Pools oder Quarantäne im Hotelzimmer betroffen. Und auch für die nächsten Wochen sagen Veranstalter Reisen ab, Fluggesellschaften stellen ihren Betrieb ein, deutsche Nord- und Ostseeinseln sind für Touristen gesperrt. Ich habe mit Pauline Stabenow gesprochen, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland in Kiel. Ich wollte von ihr wissen, was eine weltweite Reisewarnung zu bedeuten hat und ob es so etwas überhaupt schon mal gegeben hat.
Also das hat es meines Wissens tatsächlich noch nicht gegeben. Das bedeutet erstmal, dass tatsächlich so eine Reisewarnung nur ausgesprochen wird, wenn das Ministerium davon ausgeht, dass eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Also es sollte davon abgesehen werden zu reisen derzeit.
Nochmal, um das klarzustellen, bei einer Reisewarnung, was bedeutet das dann, wenn ich eine Pauschalreise habe, beziehungsweise was bedeutet das, wenn ich jetzt einen normal gebuchten Flug habe? Also wenn diese Reisewarnung gilt für den Zeitraum, dass die gilt?
Ja, also wenn wir sagen, nächste Woche möchten Sie verreisen und wir haben jetzt hier die globale Reisewarnung. Bislang wurde das vor den Gerichten so gesehen, dass wenn eine Reisewarnung, eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amts besteht, bei Pauschalreisen ein Recht für die Stornierung besteht. Bei einzeln gebuchten Reiseleistungen hat man nicht den gleichen Schutz. Da kann es sein, dass zwar der Flug storniert werden kann, weil ich vielleicht gar nicht mehr einreisen kann in das Land. Für die Hotelleistungen dort, also wenn ich ein Hotelzimmer individuell vom Flug gebucht habe, kann das anders aussehen. Dann muss ich vielleicht dort schon die Stornierungsgebühren zahlen, vielleicht sogar den kompletten Preis, je nachdem, wie hoch die Stornierungsgebühren sind.
Mhm. Einige Reiseveranstalter haben ja schon sehr früh damit angefangen, ihre Urlauber zurückzuholen. Viele mussten vorzeitig ihren Urlaub abbrechen. Bei vielen war auch der Urlaub vor Ort sehr eingeschränkt. Pools waren geschlossen zum Beispiel. Teilweise musste man auf dem Hotelzimmer bleiben. Wenn ich jetzt wieder zurück bin, kann ich denn da Geld zurückfordern, eine Entschädigung bekommen? Weil mein Urlaub war ja unter Umständen nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Also eine Entschädigung wird wahrscheinlich unter den gegebenen Umständen nicht möglich sein, da es ja auch nicht in der Hand des Reiseveranstalters lag, welche Vorgaben die Länder machen zum Beispiel. Wenn der darauf gar keinen Einfluss hatte, dann kann man da natürlich nicht verlangen von dem Reiseveranstalter, dass er jetzt Entschädigung bezahlt.
Das heißt, im Reiserecht spricht man ja bei manchen Fällen auch von außergewöhnlichen Umständen zum Beispiel. Was genau ist denn jetzt im Fall von Corona? Ist das so ein Umstand oder wie wird das behandelt rechtlich gesehen?
Also unserer Ansicht nach würde es als solcher außergewöhnlicher Umstand gelten. Insofern unterscheidet sich das ja nicht weiter von einer anderen Naturkatastrophe beispielsweise. War von niemandem vorhersehbar, das hatte niemand einen Einfluss darauf, also von den Reiseparteien aus gesehen. Insofern wäre das aus unserer Sicht sehr wohl als außergewöhnlicher Umstand einzustufen.
Und wenn dann der Urlaub vorzeitig abgebrochen wurde, dann wurde mir ja auch eine Leistung nicht erbracht. Könnte ich dann nicht Geld zurückfordern von dem, was ich gezahlt habe?
Das ist unserer Ansicht nach möglich. In erster Linie empfehlen wir, den Reiseveranstalter so frühzeitig wie möglich zu kontaktieren, damit man wirklich zusammen zu einer einvernehmlichen Lösung kommen kann. Nicht in jedem Fall muss es ja eine Zahlung sein. Vielleicht kann man sich auch einigen auf eine Verschiebung der Reise, vielleicht auch auf einen Gutschein solcher Art. Also da muss man derzeit ein bisschen flexibel sein, vor allem auch deshalb, weil ja noch nicht absehbar ist, wie sich gerichtlich die Sache dann darstellen wird. Also vor Gericht kann die Einschätzung natürlich abweichen von der, die wir haben.
Jetzt haben ja auch schon viele Reiseveranstalter Reisen abgesagt, was die Zukunft angeht. Zum Beispiel TUI, die bis Ende März alle Reisen, die jetzt noch kommen, absagen. Mhm. Dann ist aber tatsächlich so als Urlauber, dass ich dann mein komplettes Geld zurückbekomme, oder?
Wenn der Reiseveranstalter die Reise storniert, dann haben sie auch ein Recht darauf, ihr Geld zurückzubekommen, genau.
Mal angenommen, ich habe jetzt meinen Urlaub, meinen Flug, mein Hotel schon gebucht für den Sommer. Haben ja viele vielleicht schon gemacht, sogar fürs ganze Jahr. Wenn ich jetzt aber lieber denke, ach, ich habe nicht so ein gutes Gefühl, ich würde das jetzt schon gerne stornieren. Mhm. Habe ich denn da ein Anrecht jetzt schon drauf?
Also stornieren kann man immer. Die Frage ist natürlich, muss ich Stornierungsgebühren zahlen? Gerade wenn es jetzt erst noch einige Monate hin ist, lässt sich das noch nicht absehen, wie sich die Lage bezüglich der Krankheit entwickeln wird. Insofern ist es immer ein gewisses Glücksspiel, ob ich die Reise frühzeitig storniere und dadurch eventuell geringere Stornierungsgebühren tragen muss oder ob ich abwarte und schaue, ob die Situation dann kurz vor der Reise sich so darstellt, dass die Reise überhaupt nicht stattfinden kann, auch nicht aus Sicht des Veranstalters, sodass ich dann meinen Reisepreis komplett zurückbekomme, ohne dass ich Stornierungsgebühren tragen muss.
Wie ist das, wenn ich eine Reiserücktrittsversicherung habe? Würde die jetzt bei Corona greifen?
Also eine Reiserücktrittsversicherung tritt dann in der Regel dann ein, wenn ich selber betroffen bin. Also wenn ich krank werde oder schwanger werde oder wenn ein Grund besteht, der in meiner Person liegt, weshalb ich nicht reisen kann, dann tritt die Reiserücktrittsversicherung ein. Die reine Angst vor einer Erkrankung, vor einer Ansteckung fällt da nicht runter. Da tritt die Reiserücktrittsversicherung nicht ein, auch nicht die Reiseabbruchversicherung in der Regel. Man muss natürlich immer die eigenen individuellen Vereinbarungen der Versicherung prüfen. Da wirft man am besten einen Blick in die AGB und da müsste stehen, was vom Versicherungsschutz umfasst ist.
Das ist jetzt das Thema Reise gewesen. Es gibt aber viele Verbraucher, die sich ganz andere Fragen momentan stellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Ticket für eine Veranstaltung habe, eine Veranstaltung, die abgesagt ist, da müsste ich ja theoretisch auf jeden Fall mein Geld bekommen. Was ist, wenn ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl habe im Sommer oder so und da vielleicht auch schon diese Veranstaltung gerne das Geld zurückhaben möchte? Habe ich denn da eine Möglichkeit, das jetzt schon zurückzufordern?
Auch da muss man den Veranstalter kontaktieren und nachfragen, da gilt im Prinzip das Gleiche wie zu den Reisen. Wenn es noch eine ganze Weile hin ist, empfiehlt es sich eventuell abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Wenn ich jetzt mein Ticket weiterverkaufen möchte beispielsweise, muss ich aufpassen, ob es ein personalisiertes Ticket ist. Sollte man auf jeden Fall nochmal nachfragen, ob eine Umschreibung möglich ist auf eine andere Person. Insofern muss man da im Einzelfall schauen.
Die Veranstaltungen, die jetzt schon abgesagt werden mussten, habe ich da immer das Recht darauf, auch den Preis zurückerstattet zu bekommen?
Da gilt es auch, dass ich meine Leistung ja nicht bekommen werde und insofern müsste ich da mein Geld zurückbekommen.
Jetzt werden auch Fitnessstudios geschlossen. Kann ich denn da bei meinem Mitgliedsbeitrag sagen, okay, ich zahle jetzt für die Zeit, die ich nicht gehen kann, zahle ich jetzt auch nicht mehr?
Auch das ist rechtlich nicht ganz geklärt. Wir würden empfehlen, da auch den Fitnessstudioanbieter zu kontaktieren, um eventuell da eine Lösung zu finden gemeinsam. In den meisten Verträgen ist auch eine Ruhensregelung enthalten, dass man den Vertrag für eine gewisse Zeit ruhen lassen kann. Vielleicht kann man darüber eine Lösung finden mit einem Fitnessstudio-Betreiber.
Und was ist, wenn ich ein Pay-TV-Abonnement habe, ausgerechnet für die Bundesliga, das abgeschlossen habe, jetzt aber gar keine Spiele stattfinden? Kann ich denn da Geld zurückfordern?
Auch da würden wir empfehlen, den Anbieter zu kontaktieren. Die meisten, so wie ich gesehen habe, bieten da Kulanzregelungen an. Eventuell kann man sich darauf verlassen, dass man den Vertrag für eine gewisse Zeit ruhen lassen kann und dann nicht bezahlen muss. Da auch wieder den Anbieter kontaktieren und auf jeden Fall auch so kontaktieren, dass man den Grund für das Ruhen mitteilt, nämlich eben genau deswegen, dass man die Leistung wegen des Coronavirus nicht bekommen kann.
Pauline Stabenow vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland zu den Rechten der Verbraucher wegen Corona.
Ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie wir es organisieren, wie wir 5 Wochen zu Hause mit den Kindern verbringen sollen, was man machen soll und wie wir das vom Arbeitgeber organisieren.
Man soll ja auch die Kinder nicht zu den Großeltern geben, ne? Man soll ja überhaupt die Großeltern auch nicht besuchen, geschweige denn für das Babysitting da in Anspruch nehmen.
Tja, das muss man sich halt überlegen, aber irgendwie kriegen wir das dann schon gewuppt, würde ich sagen. Aber vielleicht kriegt man sich im kleinen Kreise, ansonsten muss man betreuungsmäßig gucken.
Für uns ist es jetzt glücklicherweise kein Problem, da ich genau diesen Monat Elternzeit beantragt habe. Und deswegen können wir es ganz gut überbrücken. Ich stelle mir aber vor, dass es für viele andere Eltern wirklich schwer zu lösen sein wird.
Was anfangs keiner für möglich gehalten hat, ist am Ende doch eingetreten. Schulen und Kitas sind geschlossen. Nur für Kinder, deren Eltern in sensiblen Berufen arbeiten, gibt es eine Notbetreuung. Viele Arbeitnehmer machen daher jetzt zum ersten Mal die Erfahrung, wie es ist, im Homeoffice zu arbeiten. Andere wiederum müssen unbezahlten Urlaub nehmen für die Kinderbetreuung. Doch die geschlossenen Schulen sind nicht der einzige gravierende Einschnitt in unser Leben wegen Corona. Geschäfte und Restaurants müssen auch schließen. Nur Supermärkte, Apotheken und Drogerien dürfen offen bleiben. Veranstaltungen und Messen wurden schon länger reihenweise abgesagt oder verschoben. Das hat auch Messebauer Thomas Günzel aus Taunusstein hart getroffen.
2020 hat super erfolgreich begonnen. Ja, wir haben eine sehr große Auftragslage gehabt mit fast 140 Veranstaltungen. Und die sind bis Stand heute alle ganz weggebrochen.
Für die 4 Angestellten seines Unternehmens Tom Rahl hat Günzel schon Kurzarbeit angemeldet. Für Betriebe und Beschäftigte sind das schwierige Zeiten. Unter Umständen bedroht Corona ihre Existenz. Was es zu beachten gilt und welche Hilfen Sie eventuell beantragen können, darüber habe ich mit der Kasseler Juristin Jacqueline Greinert gesprochen. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und berät Unternehmen in arbeitsrechtlichen Fragen. Ich habe sie gefragt, wenn ich keine Betreuung für die Kinder habe, muss ich mich dann komplett selbst drum kümmern als Arbeitnehmer, im Notfall auch unbezahlten Urlaub nehmen?
Grundsätzlich gibt es eine gesetzliche Regelung, Paragraph 616 BGB, und der sieht vor, dass im Falle einer vorübergehenden Verhinderung man als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin nicht arbeiten muss und trotzdem weiter das Entgelt bekommt vom Arbeitgeber. Da stellen sich aber bei diesem Paragraph 616 BGB schon verschiedene Fragen. Also die erste Frage wäre zum Beispiel, ist das etwas Vorübergehendes, was wir hier haben? Denn wenn wir jetzt hier von einem Zeitraum sprechen von mehr als einer Woche, kann man ja durchaus die Auffassung vertreten, dass man sagt, das ist jetzt was, was längere Zeit dauert. Dann haben wir die nächste Geschichte, dass viele Arbeitsverträge diese Bestimmung ausnehmen. Das heißt, der findet dann gar keine Anwendung. Und auch Tarifverträge nehmen diese Bestimmung aus.
Also ein Blick in seinen eigenen Arbeitsvertrag oder in den Tarifvertrag könnte da eventuell Aufschluss geben. Würden Sie auch dazu raten, dass ich meinem Chef zum Beispiel vorschlage, dass ich ins Homeoffice gehe und von zu Hause aus dann auf die Kinder aufpasse?
Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man ins Homeoffice geht. Halte ich für eine sehr gute Möglichkeit, da wo die Voraussetzungen gegeben sind. Man hat keinen Rechtsanspruch darauf.
Das machen jetzt viele Arbeitnehmer wahrscheinlich zum ersten Mal die Erfahrung, dass sie jetzt im Homeoffice arbeiten können oder arbeiten sollen, arbeiten dürfen. Gibt es da irgendwas Spezielles, was ich zu beachten habe?
Man sollte einfach eindeutige Regelungen treffen mit dem Arbeitgeber. Man sollte vereinbaren, wann die Arbeitszeit beginnt und wann sie endet, wie das mit den Pausen ist. Zum Datenschutz muss man Regelungen treffen, natürlich auch eventuelle Kostenübernahmen, beispielsweise wenn das private Telefon jetzt benutzt würde.
Was jetzt das Homeoffice angeht, wie sieht es denn da mit dem Versicherungsschutz aus?
Ja, da muss man ganz klar den beruflichen und den privaten Bereich trennen. gerade in den Situationen, wo jetzt auch Kinder zu Hause betreut werden, da ist dann eben der Gang in die Küche, um mal zu gucken, was dort bei den Kindern gerade passiert, nicht vom Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaften mit umfasst. Wenn man also dann auf dem Weg zur Küche im Homeoffice stolpert, stürzt oder ähnliches, wäre kein Versicherungsschutz gegeben, weil eben der berufliche Anlass in der Situation eben nicht vorhanden ist. Also da muss man einfach dafür Sorge tragen, dass man Berufliches und Privates eben sauber trennt.
Aber das ist ja der umfangreiche Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaft. Sonst würde die Krankenversicherung zahlen oder meine private genau. Berufsunfähigkeit müsste dann einspringen.
Genau, so ist es richtig, jawohl.
Mhm. Nun sind ja auch immer mehr Menschen in Hessen von Quarantäne betroffen. Auch viele, die jetzt vielleicht gerade aus dem Skiurlaub zurückgekommen sind und in einem Krisengebiet waren und wo der Arbeitgeber sagt, bitte bleib doch lieber erstmal zu Hause und begib dich in Quarantäne. Wie ist es da geregelt? Wird das dann finanziell übernommen?
Hier muss man genau unterscheiden, was wir für eine Situation haben. Wenn der Arbeitgeber von sich aus sagt, auch wenn es keine Krankheitsanzeichen gibt, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zu Hause bleiben soll, dann ist es so, dass der Arbeitgeber dann auch die Kosten für die Freistellung in aller Regel tragen muss. Es sei denn, es gibt so Sondervereinbarungen, dass halt Stunden abgebaut werden sollen, beispielsweise aus einem Überstundenkonto oder dass man eben noch alten Urlaub hat aus 2019. Der wäre dann auch erstmal vorrangig zu nehmen.
Ab wann kann denn eine Behörde anordnen, dass ein Arbeitnehmer sich in Quarantäne begeben soll?
Da gibt es die nächste Möglichkeit, die betrifft das Infektionsschutzgesetz. Das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass die Gesundheitsämter als Behörde Mitarbeiter unter Quarantäne stellen kann. Das gibt dann eine richtige behördliche Maßnahme. Dazu gibt es dann auch Schriftverkehr. Und in einem solchen Fall bekommen die Arbeitnehmer Gelder, Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Es zahlt letztlich das Land bzw. der Bund, aber die Zahlungsweise sieht so aus, dass eben für den Arbeitnehmer sich in den ersten 6 Wochen da gar nichts ändert. Er bekommt das alles weiter von seinem Arbeitgeber und der Arbeitgeber bekommt das dann erstattet. Wobei der Arbeitgeber aufpassen muss, dass er den Antrag rechtzeitig stellt. Da gibt es eine 3-Monats-Frist.
Und bekommt dann der Arbeitgeber tatsächlich 1:1 das erstattet, was er eigentlich bezahlt haben müsste für den Arbeitnehmer?
Genau, das ist 1:1, einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge. Gut, die Steuern des Arbeitnehmers natürlich nicht, aber die trägt ja sowieso der Arbeitnehmer. Und was vielleicht interessant ist, diese Regelung trifft eben auch für Selbstständige zu, die unter Quarantäne gestellt werden.
Kann das denn unter Umständen auch einem Unternehmer helfen, der jetzt einen massiven Geschäftsausfall hat durch das Coronavirus?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also von seinem Wortlaut her findet das Infektionsschutzgesetz keine Anwendung, wenn es jetzt nicht um erkrankte bzw. von Viren infizierte Menschen geht. Erkrankte war der falsche Ausdruck. Wenn man krank ist, bekommt man Entgeltfortzahlung. Aber wer sozusagen aus Schutz vor Ansteckung unter Quarantäne gestellt wird oder wo der Betrieb gar nicht erst aufmachen darf und es keine Quarantäne gibt, da gilt das leider nicht. Es muss also dann schon eine Person im Betrieb sein, die unter Quarantäne gestellt wird und weitere Kontaktpersonen in dem Betrieb, die auch unter Quarantäne gestellt werden und dann sozusagen, dann greift dieser Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz, ansonsten leider nein. Und das ist eben das ganz große Thema, was wir hier im Moment haben. Stellen Sie sich Restaurants vor, stellen Sie sich kleinere Theater vor, die privat finanziert sind, stellen Sie sich ein Kino vor, stellen Sie sich Sportveranstalter vor, Fitnessstudios und so weiter und so weiter. Die dürfen ja jetzt alle ihren Betrieb nicht weiter aufrechterhalten, ohne dass jemand infiziert ist.
Das heißt, auch wenn jetzt die Behörde das angeordnet hat, dass diese Einrichtungen schließen sollen, selbst dann habe ich auch kein Anrecht auf Entschädigung nach diesem Infektionsschutzgesetz als Unternehmer?
Nach dem Infektionsschutzgesetz, so sehe ich das nach dem aktuellen Stand, wohl nein. Ob es dort noch andere Möglichkeiten gibt, das muss man jetzt erstmal klären. Ich sehe das allerdings nicht, dass es dort Ansprüche gibt. Darum ja auch die großen Hilfspakete, die hier nun langsam auf alle zurollen.
Haben Sie da schon sich überlegt, welche anderen Möglichkeiten es eventuell geben würde?
Das Problem ist leider, dass ich einen Bescheid in schriftlicher Form über eine solche Schließung noch nicht in Händen hatte. Man müsste im Grunde genommen sich die gesetzlichen Regelungen ansehen, aufgrund derer dann diese Schließungen erfolgt sind und dann gucken, ob es Entschädigungsmöglichkeiten gibt und ob diese Schließungsanordnungen rechtmäßig sind. Denn die Schließungsanordnungen sind ja ein ganz massiver Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung, in den eingerichteten Gewerbebetrieb. Das sind ja alles grundrechtlich geschützte Güter. Und da muss es eine ganz ordentliche Begründung haben. Ansonsten sind diese Bescheide möglicherweise rechtswidrig. Aber das muss man sich angucken. Wie gesagt, ich habe sowas leider noch nicht vorliegen. Ich warte darauf.
Ist das vielleicht auch möglicherweise ein Versäumnis vom Gesetzgeber, dass er das nicht mit berücksichtigt hat jetzt von vornherein?
Das denke ich eigentlich nicht. Okay. Weil so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, ich glaube, daran hat niemand gedacht, als diese Gesetze abgefasst wurden. Also ich glaube, das liegt außerhalb der Vorstellungswelt, was da jetzt passiert. Und es trifft ja wirklich alle. Stellen Sie sich vor, Werkstudenten, Minijobber bekommen keine Kurzarbeit. Die Betriebe können solche Menschen eigentlich nur entlassen in der aktuellen Situation, wenn nicht absehbar ist, dass es bald wieder eine Öffnung gibt. Nicht? Und dann steht der Werkstudent da, steht die Minijobberin da, die das Geld braucht, um im Grunde genommen das Haus abzubezahlen, die Wohnung abzubezahlen, die Kinder mit zu ernähren. Da haben es Mitarbeiter gut, die Kurzarbeitergeld beziehen können, weil da in aller Regel eben auch durchaus ein Augenmaß von den Unternehmen her erfolgt. Wer braucht jetzt wirklich das Geld und wer ist sowieso lieber zu Hause, weil zu Hause die, ja, mit der Familie man lieber zusammen sein möchte, um jedweden Gefahren aus dem Wege zu gehen.
Viele Unternehmen helfen sich ja jetzt damit, Kurzarbeit beantragen für ihre Beschäftigten. Ist es tatsächlich eine Möglichkeit für alle Unternehmen oder wer kommt dafür in Frage?
Das kommt für alle Unternehmen grundsätzlich in Frage. Es muss halt einen Arbeitsausfall geben. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man Kurzarbeitergeld eben in Anspruch nehmen kann.
Und wie lange dauert das, bis so ein Antrag durch ist und auch wirklich dann das Geld gezahlt wird?
Das ist im Moment ganz schwierig zu beantworten. Die Arbeitsagenturen haben alle Hände voll zu tun, weil im Moment ja alle Betriebe auch betroffen sind. Das ist ja für die Arbeitsagenturen ist das eine absolute Ausnahmesituation. Normalerweise gibt es Kurzarbeit zum Beispiel im Winter für besondere Betriebe, Gartenbaubetriebe und so weiter und so weiter. Darauf ist man eingestellt. Ansonsten gibt es Kurzarbeit in bestimmten Branchen. Aber in einem derartigen Ausmaß, wie wir das heute haben, dass es im Grunde genommen fast alle betrifft, hat es das noch nicht gegeben. Und darum kann ich das ganz schlecht abschätzen, wie lange die Arbeitsagenturen brauchen.
Hoffentlich dann bis zum nächsten Ende des Monats, ne? Weil wenn dann kriegen die meisten Arbeitnehmer dann ihr Geld eigentlich, ne? Ihr Gehalt.
Ja, jetzt muss man ja mal gucken, wenn also Kurzarbeitergeld noch in diesem Monat in Anspruch genommen werden soll, dann muss der Antrag arbeitgeberseits noch in diesem Monat, also im März, gestellt werden. Wenn die Unternehmen noch so gut ausgelastet sind, dass es diesen Monat noch geht, dann würde ja der April reichen.
Gibt es dann eventuell die Möglichkeit, dass Unternehmen auch eine Versicherung haben, von der sie jetzt nicht denken, dass die eventuell in so einem Fall was leisten könnte?
Ja, man muss mal prüfen, aber dazu hatte ich auch noch überhaupt gar keine Gelegenheit, ob die Betriebsausfallversicherungen, die manche Betriebe abgeschlossen haben, für solche Fälle, wie die wir jetzt haben, eben aufkommen. Das setzt aber erstmal voraus, dass man überhaupt so eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen hat. Und dann muss man auch noch prüfen, ob die Versicherungsbedingungen die aktuelle Situation mit abdecken, sodass eben ein Anspruch auch gegeben wäre.
Vielen Dank, Jacqueline Greinert, Rechtsanwältin aus Kassel. Corona und die Auswirkungen auf Arbeitnehmer, Unternehmer und Verbraucher. Darum geht's in HR Info Wirtschaft.
HR Info Wirtschaft.
Das Infektionsschutzgesetz eignet sich also nicht dazu, den riesigen wirtschaftlichen Schaden, den Unternehmen und Selbstständige jetzt erleiden, auszugleichen. Dass die Bundesregierung die Regelungen zum Kurzarbeitergeld gelockert hat, ist sicherlich eine wichtige Entlastung. Nun können Betriebe bereits Kurzarbeit anmelden, wenn ein Zehntel der Beschäftigten betroffen ist. Zudem übernimmt die Bundesagentur für Arbeit neben dem Kurzarbeitergeld auch die Sozialbeiträge. Doch für Unternehmen sind Personalkosten nur ein Teil. Viele haben noch ganz andere Fixkosten. Hinzu kommt, dass auch der Unternehmer oder der Solo-Selbstständige selbst von irgendetwas leben muss. Man denke etwa auch an die ganzen Freiberufler, so wie Jazzmusiker Martin Lejeune.
Es ist so für mich, dass sämtliche Aufträge jetzt weg sind und dass mein Einkommen quasi null ist. Ich habe ein kleines Musikschulgehalt, das deckt aber gerade so meine Miete, aber sämtliche anderen Kosten, Versicherungen, Leasingrate fürs Auto, der Kühlschrank muss gefüllt werden, das ist alles nicht abgedeckt.
Bund und Land und die staatliche Förderbank KfW haben in den letzten Tagen eine Reihe von Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Ursula Meier fasst zusammen.
Um die Wirtschaft zu retten, will die Bundesregierung unbegrenzt Kredite vergeben über ihre staatliche Förderbank KfW mit Sitz in Frankfurt. Die hat ein umfassendes Hilfspaket angekündigt und dafür in einem ersten Schritt ihre bereits bestehenden Förderprogramme ausgeweitet und deren Zugangsbedingungen und Konditionen verbessert. Es geht in erster Linie um zinsgünstige Förderkredite, die die Unternehmen ab sofort beantragen können. Vom kleinen Start-up bis zum Großkonzern. Den Antrag dafür reichen sie allerdings nicht direkt bei der KfW ein, denn die hat keine eigenen Filialen. Die Unternehmen gehen stattdessen zu ihrer Hausbank, können das aber auch bei vielen anderen Finanzinstituten erledigen. Und was jetzt neu ist an dem Hilfspaket, wenn Banken diese Kredite vergeben, gehen sie dabei anders als früher ein viel geringeres Risiko ein. Denn sollten Unternehmen etwa pleite gehen und diese Kredite nicht mehr zurückzahlen können, haftet die Bank kaum noch. Bis zu 80% des entstandenen Schadens trägt die KfW und damit am Ende der Bund. Das soll laut KfW dazu führen, dass die Banken bereitwilliger solche Kredite vergeben. Für diejenigen, die als weniger kreditwürdig gelten, weil sie durch die Corona-Krise in größere Finanzschwierigkeiten geraten sind, plant die KfW Sonderprogramme. Die Details dazu sind noch nicht bekannt. Stecken die Unternehmen allerdings aus anderen Gründen in der Krise, werden sie wohl kaum Unterstützung erwarten können. Die Hilfspakete sollen Unternehmen schnell und unbürokratisch bekommen, im Idealfall in weniger als 2 Wochen. Für Kleinstfirmen und Solo-Selbstständige plant die Bundesregierung offenbar ein eigenes Hilfspaket, das auch direkte Zuschüsse enthalten soll von 9.000 bis 15.000 Euro. Darüber hinaus spannt das Land Hessen einen Rettungsschirm und stellt dafür zunächst 7,5 Milliarden Euro bereit. Nach welchen Regeln die hessischen Finanzhilfen verteilt werden, wird nach Worten des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer entschieden, wenn der Bund die Kriterien für seine Programme veröffentlicht hat. Geplant sind zum Beispiel vorübergehende Liquiditätsspritzen, die über die Steuer verrechnet werden sollen. Wer die Hilfsmaßnahmen in Anspruch nehmen will, sollte sich beim zuständigen Finanzamt melden.
Ursula Meyer zu den Hilfen, die Bund und Land für Unternehmen schon auf den Weg gebracht haben. Bislang liegt der Schwerpunkt vor allem auf Kreditprogrammen. Doch das hilft vor allem kleinen Unternehmen und Solo-Selbstständigen wenig. Für Unternehmer Günzel aus Taunusstein etwa kommt ein Kredit eher nicht in Frage.
Und ich müsste mir, da man nicht weiß, wie lange die Lage anhält, kann man sich ausrechnen, also mein Unternehmensberater, wir sind auf fast 100.000 Euro gekommen, die ich mir jetzt als neuen Kredit auferlegen müsste. Und ich glaube nicht, dass ich das als Kleinstunternehmen momentan kann. Ich würde mir eine hohe Zins- und Tilgungslast ans Bein binden für die nächsten kommenden Jahre und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das noch kann und möchte. Ich habe dieses Unternehmen vor 7 Jahren mit einem Freund gegründet und wir sind noch nicht aus den Wachstumsstiefeln raus. Aber 2020 wäre definitiv ein Jahr geworden aufgrund der Prognosen, wo wir gesagt hätten, jawohl, jetzt nach 7 Jahren haben wir ein kleines, gesundes Unternehmen aufgestellt.
Auch Nicola Dvorok, Blumenladenbesitzerin aus Frankfurt, musste sich etwas einfallen lassen.
Wir haben unsere Telefonnummer ans Fenster geschrieben. Wir haben wirklich richtig zu. Die Leute telefonieren mit uns, bestellen einen Strauß vor. Wir machen den Strauß und dann stellen wir den hier bei uns in den Flur, betätigen den Drücker, die Leute legen das Geld hin oder schieben es unter der Tür durch und wir stellen den Strauß hin und dann kann man den eben mitnehmen.
Das kleine Geschäft, das Café, der oder die Schauspielerin. Viele stehen jetzt wegen Corona vor einer ungewissen Zukunft. Die Bundesregierung plant daher auch vorübergehende und zeitlich begrenzte Staatshilfen. In Bayern können kleinere Unternehmen solche Hilfen schon beantragen. Das Land Hessen hat bereits Steuererleichterungen auf den Weg gebracht. Ich habe mit Kai-Oliver Schocke, Dekan des Fachbereichs Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences, darüber gesprochen, wie wichtig weitere Hilfen gerade für kleine Unternehmen in der derzeitigen Situation sind.
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich es ganz toll finde, dass das Land Hessen das überhaupt macht. Das ist schon ein erster Schritt in die völlig richtige Richtung. Was macht das Land Hessen? Das Land Hessen hat als eine Maßnahme definiert, Steuern, die schon vorausgezahlt wurden, zurückzuzahlen. Und die Unternehmen können das mit einem einfachen Antrag offensichtlich tun.
Aber die müssen ja die Steuern hinterher, wenn es vielleicht mal irgendwann wieder gut läuft, wieder zurückzahlen. Genau, können die das denn? Dann müssen die ja so viele Steuern zahlen.
Steuern fallen immer dann an, wenn man eine Leistung auch wahrgenommen hat, verkauft hat. Insofern ist es recht und billig aus meiner Sicht, dass man Steuern auch dann zahlen muss, wenn man tatsächlich sein Restaurant wieder aufgemacht hat. Aber in diesem Fall wird tatsächlich die vorausgezahlte Steuer zurückgezahlt und das ist doch toll.
Es war ja gerade am Anfang so, dass der Bund vor allem erstmal die Kreditprogramme ausgeweitet hat, die durch die staatliche Förderbank KfW ohnehin ja schon auch den Unternehmen gewährt werden. Die wurden jetzt als erstes genutzt, um eben in der Corona-Krise einzugreifen. Aber warum kann das nicht jedem Unternehmen helfen?
Ein Kredit, das kennen wir alle von zu Hause, aus dem Privatleben, bedarf eines Prozesses, den Kredit zu beantragen. Die Genehmigung dauert ein paar Tage und dann muss man natürlich einen Kredit zurückzahlen, in der Regel mit mehr als 0% Zinsen. Die jetzigen Förderprogramme sind so angelegt, dass man tatsächlich Zinsen zahlen muss. Es gibt da verschiedene Formalitäten, aber die Zinsen betragen 1-7%. Jetzt ist es so, dass die Unternehmen ja keine Einnahmen mehr haben. Sie werden in wenigen Wochen oder vielleicht auch ein paar Monaten erst wieder ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen können. Und dann wäre es gut, wenn sie ohne Last der Rückzahlung starten könnten.
Warum kommt das für manche Unternehmen gar nicht in Frage, einen Kredit nochmal zusätzlich aufzunehmen, auch wenn sie den vielleicht, wenn das Geschäft wieder normal läuft, auch zurückzahlen könnten?
Wir haben in Hessen ungefähr 275.000 Unternehmen. Das sind Ein-Mann-Betriebe, vielleicht die Dönerbude um die Ecke. Das sind sehr, sehr große Unternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Lufthansa. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich und jedes Unternehmen kann unterschiedlich auch mit solchen Dingen umgehen. Große Unternehmen sind geübt, Gelder am Kapitalmarkt aufzunehmen und die auch zurückzuzahlen. Kleine Unternehmen haben vielleicht aus viel Liebe an der Arbeit eine Dönerbude aufgemacht. Die können mit so Formalitäten vielleicht nicht so gut umgehen wie die großen Unternehmen. Und deswegen ist es eine zusätzliche Last unter Umständen, jetzt Kredite zu beantragen. Vorbehaltlich natürlich auch der Prüfung durch die Bank, über die der Kredit dann genehmigt werden muss.
Aber warum greift dann der Staat nicht zu der Maßnahme, dass er zum Beispiel einfach Cash für die Unternehmen bereitstellt? In Bayern zum Beispiel ist das ja relativ schnell durchgegangen. Die haben gesagt, für kleine und Kleinstunternehmen zahlen wir, sagen wir mal, 5.000 bis 30.000 Euro und das Geld soll auch innerhalb von wenigen Tagen ausgezahlt werden. Warum ist man denn da in anderen Bundesländern oder auch jetzt, was den Bund angeht, so zurückhaltend, sowas einzuführen?
Der Bund oder auch die anderen Bundesländer haben natürlich die Herausforderung, dass unglaublich viele Unternehmen jetzt gerade betroffen sind. Ich glaube, man kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, wie viele Unternehmen davon tatsächlich profitieren würden, wenn sie so einen formlosen Antrag stellen. In Bayern sind das Summen von bei Großunternehmen 300 bis bei Kleinunternehmen 1.000 Euro pro Mitarbeiter. Das ist, wir wissen alle, wie groß der Mindestlohn ist. Das sind ungefähr 2.000 Euro pro Mitarbeiter für ein Unternehmen. Das ist also die Hälfte eines Monatsgehalts. Das kann helfen und es wird sehr vielen Unternehmen auch helfen, ist aber letztendlich nur der erste Schritt, ein Unternehmen sicher durch die Krise zu bekommen.
Das heißt, was halten Sie denn grundsätzlich von solchen Liquiditätshilfen, so kurzfristigen?
Der Antrag in Bayern scheint sehr formlos zu sein und sehr einfach, sodass dann auch die vorhin erwähnten kleinen Unternehmen das Ganze gut bewältigen können. Es hilft tatsächlich, aber nur eine kurze Zeit und dann müssen andere Maßnahmen greifen.
Jetzt haben wir über Maßnahmen wie Kredite gesprochen, Steuererleichterungen, dann eventuell Liquiditätshilfen. Was bekommen Sie denn mit? Was tun denn die Unternehmen noch, um sich jetzt besser anzupassen an die Situation?
Wir haben jetzt über die staatliche Unterstützung von Unternehmen gesprochen. Wir sind aber ein Land, das auch davon lebt und profitiert, dass viele Menschen tolle Ideen haben, wie man Geld verdienen kann. Und die Unternehmen, die jetzt von der Krise betroffen sind, müssen natürlich auch schauen, dass sie tatsächlich jetzt selbst auf die Füße kommen. Das kann zum einen mal darin liegen, dass sie neue Geschäftsmodelle, nennen wir das, entwickeln. Ein guter Freund von mir ist Spargelbauer, der sich jetzt überlegt, wie er die Spargelernte ohne osteuropäische Erntehelfer hinbekommt und hat da schon tolle Ideen.
Wie macht er das?
Zum einen sind viele Menschen jetzt ja gerade arbeitslos oder in der Kurzarbeit. Restaurants sind geschlossen worden. Das ist ein großer Abnehmerkreis. Und die Mitarbeiter in den Restaurants werden tatsächlich ihm jetzt angeboten, in Anführungsstrichen. Aber er hat noch andere Ideen, wie er die Ware vom Feld bekommt. Das möchte ich noch nicht verraten an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt.
Aha. Also Unternehmen werden jetzt zunehmend auch kreativ und lassen sich was einfallen, denken Sie?
Genau, also das finde ich total toll. Jetzt nach wenigen Tagen erst gibt es schon diese Modelle. Aber ich möchte noch einen weiteren Aspekt der grundsätzlichen Solidarität aller, das heißt von uns allen hier anmerken. Wenn wir jetzt nicht mehr so gut vor die Tür kommen und beispielsweise ein paar Schuhe kaufen wollen, dann sollten wir uns überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, bei einem lokalen Schuhladen, der ohnehin schließen musste und viele Umsatzverluste zu verkraften hat, ob wir nicht dort anrufen und fragen, ob er uns eine Tüte mit Schuhen vor die Tür stellt. Das geht vielleicht schneller und vor allem stärken Sie die lokalen Händler im Vergleich zu großen Internetunternehmen.
Wir waren ja grundsätzlich sehr verwöhnt in den letzten Jahren, was so unsere Wirtschaftsentwicklung angeht. Der letzte Einbruch zur Finanzkrise, der ist jetzt schon relativ lange her. 2009 war das. Damals war das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 5,7% geschrumpft. Jetzt gibt es ja Wirtschaftsforscher, die schon von einem Einbruch sprechen von bis zu 9%. Wird Corona Ihrer Einschätzung nach noch heftiger als die Finanzkrise?
Die Finanzkrise hatte ja vor allem den Finanzsektor betroffen. Jetzt betrifft das das ganze Land, ganz Europa, die ganze Welt. Ich bin jetzt nicht der Volkswirt, der das genau abschätzen kann. Ich bin vor allem auch kein Virologe, der abschätzen kann, wie lange das Ganze dauert. Ich als Dekan gehe davon aus, dass wir viele Wochen und Monate mit dieser Situation leben müssen. Und dementsprechend wird unsere Wirtschaft davon beeinflusst werden. Und deswegen könnten die von Ihnen geschilderten Zahlen durchaus realistisch sein. Es kann besser sein, es kann vielleicht auch noch schlimmer kommen. Insofern müssen wir immer enger zusammenrücken, vor allem auch die Maßnahmen, die jetzt auch gerade von Frau Merkel dargestellt wurden, auch bestmöglich umsetzen, damit die Krise gut und schnell an uns vorbeigeht.
Vielen Dank, Kai-Oliver Schocke, Dekan des Fachbereichs Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences. Welche Rechte habe ich als Verbraucher in Zeiten von Corona? Was muss ich als Arbeitnehmer beachten? Und wo bekommen Selbstständige jetzt Unterstützung her? Das war HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe, auch zu finden überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de.